Ich glaube, dass wir alle uns vor Augen führen müssen, dass soziale Ungerechtigkeit zu einer Spaltung einer Gesellschaft führen kann. Und da muss man sehr deutlich aufpassen.
Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit dem Vorsitzenden der Tafel Deutschland e.V., Jochen Brühl. Viel Spaß beim Zuhören. Wie immer stelle ich euch auch heute meinen Gast einmal kurz vor. Mehr und mehr Menschen sind auf die Lebensmittelversorgung durch eine der zahlreichen Tafeln im Land angewiesen. Das hören wir fast täglich in den Medien. Jochen Brühl ist ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Tafeln e.V. in Deutschland und lenkt die Geschicke des Vereins. Mit seinem 17-köpfigen Vorstand, der ehrenamtlich tätig ist, ist er dafür verantwortlich, dass die Tafeln funktionieren, dass sie arbeiten und Menschen unterstützen können. Jochen Brühl ist Diakon, studierter Sozialarbeiter und in seinem Hauptberuf leitender Fundraiser des CVJM Deutschland und schon seit 20 Jahren engagiert für die Tafeln. Ja, lieber Herr Brühl, wir haben in den letzten Monaten ja sehr viel über Ihre Arbeit gehört, gelesen. Ich habe selber eine Tafel im Ruhrgebiet auch schon besucht und weiß natürlich viel über Ihre Arbeit, aber vielleicht können Sie auch den Hörerinnen und Hörern noch mal so ein bisschen erzählen. Erstmal, wie kommen Sie denn aus Ihrem Job als Fundraiser eigentlich zu dem Thema Tafeln? Sie sind ja schon lange bei den Tafeln engagiert. Wie kam es dazu?
Also es jährt sich dieses Jahr zum 25. Mal. Das ist eigentlich eher so ein Zufall gewesen. Ich war junger Sozialarbeiter und Diakon und habe bei einer Veranstaltung teilgenommen, wo die Idee einer Tafel in der Nähe von Stuttgart, also genau gesagt in Ludwigsburg, begraben werden sollte, weil sich keine Menschen gefunden haben. Und ich wurde von meiner Chefin dorthin geschickt, um das Protokoll zu schreiben. Ich habe das gemacht und während dieser Veranstaltung wurde gesagt, oh, wir machen das jetzt doch. Wir haben ja einen Rotarier, der diese Tafel leiten möchte. Der braucht natürlich einen Sozialmenschen und wir haben uns im Vorfeld verständigt, dass das Jochen Brühl sein soll. Und ich guckte auf von meinem Protokoll. Viele Menschen lächelten mich an, nickten mir zu und in dem Moment war ich ehrenamtlicher Geschäftsführer und zweiter Vorsitzender einer noch zu gründenden Tafel. So bin ich zu den Tafeln gekommen.
Okay, wow. Und das daraus ist eine sehr lange Zeit bei den Tafeln geworden. Also Sie scheinen für sich da eine gute und sinnvolle Aufgabe gefunden zu haben. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen erklären, wie die Tafeln und die Verteilung bei den Tafeln eigentlich genau funktioniert. Ich glaube, die meisten Menschen haben da eine etwas abstrakte Vorstellung, dass man irgendwie hinkommt und dort Essen bekommt. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Woher bekommen Sie das Essen und wie kommen da die Menschen, die hilfesuchend sind, an ihre Mahlzeiten, an das Essen, an die Produkte, die sie brauchen?
Also wenn man es genau nimmt, bekommen sie bei uns in der Regel kein Essen, sondern Lebensmittel. Das heißt, wir werden angesprochen von Händlern, Discountern oder wir sprechen die an, Filialen und sagen, können wir vorbeikommen? Gibt es Lebensmittel, die übrig bleiben, die nicht abverkauft werden, weil sie kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind oder es sind zu viele Produkte eingekauft worden oder von den Osterhasen bleibt viel übrig, nachdem Ostern rum ist, kann man die Ware nicht mehr verkaufen. Und dann fahren Tafelhelfende diese Filialen an und sammeln die Lebensmittel ein und bringen sie unter Einhaltung der Transport- und Hygienevorgaben und unter Einhaltung der Kühlvorgaben zu den Tafeln. Dort werden sie, wenn notwendig, aussortiert und werden dann für Menschen, die nachweislich bedürftig sind, am gleichen oder am nächsten Tag ausgegeben. Das ändert sich aber gerade, weil wir eher Großmengen akquirieren, weil viele Discounter inzwischen so ihre Ware akquirieren, dass nicht mehr so viel übrig ist, was am Ende auch eigentlich gut ist. Die Tafeln sind ja angetreten, Lebensmittel zu retten und Menschen zu helfen. Und dann passiert es so, dass größere Transporter zu den Herstellern oder Erzeugerinnen fahren, die Ware abholen, sie wird vorbereitet und dann auf Ausgabestellen der Tafeln verteilt.
Okay, also die Veränderung ist schon jetzt sichtbar und spürbar, dass die Erzeugerinnen und Erzeuger direkt an sie abgeben, eben die Waren, die sie nicht mehr an den Discounter verkaufen können. Also der Zwischenschritt Discounter bleibt aus und sie haben direkten Kontakt zu den Erzeugern. Das ist jetzt die Veränderung, oder?
Das ist die Entwicklung. Also wir kriegen natürlich auch weiterhin noch von Discountern direkt was, aber dort werden auch andere Formen der Abgabe von Lebensmitteln probiert, sogenannte Rettertüten. Das heißt also, Gemüse oder Obst werden zusammengestellt und die kann man dann für einen Pauschalpreis erwerben. Das ist dann eine Möglichkeit dafür, diese Discounter auch nochmal Geld zu machen. Das ist ja auch klar, das sind Unternehmen. Die wollen natürlich auch Profite machen, aber es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit mit vielen dieser Unternehmen. Und man kann sagen, in der jetzigen Situation, es kommen im Moment deutlich mehr Menschen zu den Tafeln, aber wir haben weniger Lebensmittel in Summe, die wir verteilen können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problembeschreibung, die die Tafeln gerade alle betrifft im Bundesgebiet.
Und genau dieses Thema ist ja auch sehr virulent in den Medien gewesen in den letzten Monaten. Immer mehr Menschen brauchen Unterstützung durch die Tafeln, aber immer weniger steht zur Verfügung. Und jetzt wollen wir uns einfach auch den Personenkreis, der zu Ihnen kommt, mal ein bisschen genauer anschauen. Auch da nochmal gerne von Ihnen wirklich ein bisschen eine Erklärung. Wer ist berechtigt, zu Ihnen zu kommen? Wer kann kommen und sich eben Lebensmittel holen? Und wer bekommt eben auch wie viel? Wie funktioniert das genau? Und wer sind die Menschen, die wirklich berechtigt sind, auch zu kommen?
Also man kann sagen, dass Menschen, die Bürgergeld erhalten, grundsätzlich berechtigt sind. Das sind aber auch Menschen, die eine geringe Rente haben. Also es gibt ja auch definierte Armutssätze. Das sind zum Beispiel dann eben halt auch Familien mit vielen Kindern, mit geringem Einkommen oder Alleinerziehende. Das sind natürlich auch Geflüchtete, die zu den Tafeln kommen. Das ist also ein buntes Spektrum an Menschen, die auf die Unterstützung der Tafeln setzen. Und diese Menschen bekommen dann anhand der zur Verfügung stehenden Lebensmittel und anhand der in dem Haushalt lebenden Personen entsprechende Waren von den Helferinnen und Helfern zugeteilt gegen einen symbolischen Betrag. Weil diese Menschen auch sich als Kundinnen und Kunden verstehen sollen, ist es auch so, dass die Sachen in der Regel nicht gratis abgegeben werden, sondern für 1 oder 2 Euro bekommt man dann in der Regel einen Wocheneinkauf. Das ist eine wichtige Geschichte für die Leute, um sich eben halt auch, wenn für sie die Ware nicht in Ordnung ist und wir geben nur einwandfreie Ware ab, sich dann auch beschweren zu können. Und das ist uns auch wichtig. Deshalb bezeichnen wir sie auch als Kundinnen und Kunden. Da gibt es auch zum Beispiel in verschiedenen Bundesländern auch richtige Läden, wo man das Gefühl hat, man ist in so einer Art ehemaligen Tante-Emma-Laden, wo man denn oder einer Discounter-Filiale einer kleinen, wo man dann Ware bekommen kann. Das ist uns aber auch ganz wichtig im Verständnis und in der Würdigung der Menschen, die zu uns kommen.
Was wir im VdK in unserer Beratung zur Genüge kennen, dass Menschen Sozialleistungen eben nicht beantragen, obwohl sie ein Anrecht darauf hätten. Zum Beispiel beantragen eben 2 Drittel derer, die ein Recht haben auf Grundsicherung im Alter, diese eben nicht aus Angst und Scham und der großen Angst eben auch gesehen zu werden von Nachbarinnen und Nachbarn, wenn man eben aufs sogenannte Amt geht oder wenn die Menschen die Unsicherheiten haben, ob die Kinder und Enkel davon erfahren und eben herangezogen werden mit ihrem Einkommen oder Vermögen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Wie stigmatisierend ist es für Menschen, die Tafeln zu besuchen? Ist da dieses Verhältnis von Laden zu Kunde ein oder Kundin ein wichtiges Element, um den Menschen da auch ein bisschen die Distanz zu nehmen und die Scham?
Also ich kann das, was Sie beim VdK als Erfahrung haben, nur bestätigen. Das ist vor allen Dingen bei den Erstbesuchen so, dass die Leute natürlich Angst haben, erkannt zu werden, weil viele Tafeln auch im Zentrum der Städte oder Orte sind, dass Leute entdecken, oh, die geht zur Tafel oder die Familie ist darauf angewiesen, zur Tafel zu gehen. Das ist bei uns auch so. Wir versuchen das den Menschen zu nehmen. Ich glaube, dass wir, und das ist das, was mich immer wieder begeistert, 60.000 Ehrenamtliche haben, oder weitestgehend Ehrenamtliche, es gibt auch Hauptamtliche, aber über 95% sind Ehrenamtliche, die in ihrer Art und Weise Menschen diese Zugänge auch erleichtern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Tafeln sind immer auch ein Stück Orte der Begegnung, wo man als Mensch gesehen wird. Aber das, was Sie beschrieben haben, gerade am Anfang, ist es eine große Herausforderung. Aber es gibt auch Leute, die sagen ganz klar, ich zeige das bewusst, ich bin darauf angewiesen. Das ist eine Unterstützungsleistung einer Bürgerbewegung, die mir hilft, meinen Alltag zu bewältigen. Und 20% der Menschen, die zu uns kommen als Kundinnen und Kunden, sind auch Helfende. Und das zeigt auch, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, Hilfe zur Selbsthilfe, sich zu engagieren, eine Tagesstruktur zu haben, sich zu engagieren. Und nachdem die erste Scham weg ist, kann man in der Regel sagen, dass die Menschen dann auch zu ihrer Tafel gehen. Und das, glaube ich, sagt sehr viel aus.
Was wir in den letzten Monaten gelesen haben, im letzten Jahr hat sich die Zahl derer, die die Tafeln aufsuchen, verdoppelt. Wie gehen denn Ihre Einrichtungen damit um? Das ist ja für die meist ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern schon auch eine Riesenherausforderung.
Also seit Anfang des letzten Jahres sind 50% mehr Kundinnen dazugekommen. Und ich muss auch sehr deutlich sagen, für die Tafelhelferinnen und Helfer war die Corona-Zeit schon extrem herausfordernd. Da waren zeitweilig 400 Tafeln geschlossen, dann haben die wieder aufgemacht mit ganz tollen kreativen Konzepten. Die haben irgendwo am Fenster ausgegeben, die haben Lieferdienste eingerichtet und so weiter und so fort. Und das hat aber schon dazu geführt, dass wir auch Ehrenamtliche verloren haben, weil sie auch zu Risikogruppen gehörten und auch gemerkt haben, dass das unglaublich herausfordernd ist und auch zu Erschöpfung führt. Und dann haben wir so Ende des vorletzten Jahres gedacht, jetzt wird das alles besser und jetzt wird das alles ein bisschen entspannter, weil man merkte, man hat sich ein bisschen mit Corona arrangiert, obwohl es immer noch gibt und immer noch da ist. Und dann kam dieser furchtbare Krieg, Inflation, Explosion der Preise, Lebensmittel und Wohnkosten, Energiekosten. Und das hat die Ehrenamtlichen dann auch wieder an Grenzen gebracht, weil dann eben halt auch zudem große Gruppe von Geflüchteten zu den Tafeln gekommen sind. Und das führt dazu, dass die Tafelhelfenden auch über deutliche Erschöpfung klagen. Also wir machen da immer wieder Umfragen und über 60% der Tafelhelfenden haben gesagt, dass das wirklich physische und psychische Erschöpfungen mit sich bringt, weil dann so Tafeln, die vielleicht bisher 1500 Kundinnen hatten, auf einmal 3.000 oder 4.000 Kundinnen haben. Und das sind Ehrenamtliche, das sind Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Und wir alle wissen, wie sehr uns das hier alle gerade auch beschäftigt. Und die Tafelhelfenden sind ja selber betroffen von den Preissteigerungen, aber die Tafeln sind auch betroffen durch steigende Energiekosten. Die haben Kühlaggregate, die haben Fahrzeuge. Das heißt, sehr viele Sorgen. Also man möchte Menschen helfen, die aber enorm zunehmen in der Summe. Man hat weniger Lebensmittel, man hat steigende Kosten für seinen privaten Haushalt und dann noch steigende Kosten für die eigene Tafel. Das heißt, das ist so eine Gemengelage, wo man gut nachvollziehen kann, dass Menschen erschöpft sind.
Und wie gehen Sie jetzt konkret mit dem Problem um, dass Sie immer weniger Lebensmittel und immer mehr Hilfesuchende haben? Kriegt dann der Einzelne oder die Einzelne ein Stück weit weniger Lebensmittel? Wird das ein bisschen mehr abgezählt, wer wie viel Brot oder wie viel Gemüse bekommt? Oder versuchen Sie doch einiges auch aufzufangen über mehr Spendenakquise? Was ist so Ihr wichtigstes Element, um dieser Herausforderung Herr zu werden?
Also man merkt, dass Sie gut informiert sind, weil vieles von dem, was Sie gerade gefragt haben, sind genau die Lösungsansätze. Also A, verteilen wir anders. Also das heißt, dass wir die weniger werdenden Lebensmittel anders aufteilen. Wir versuchen, dass jede und jeder, der zu uns kommt, nicht ohne Lebensmittel gehen muss. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch unsere Bemühungen, Lebensmittel auf anderen Wegen zu akquirieren, auszubauen, indem wir eben halt auch mit Großunternehmen sprechen, indem wir auch bereit sind, Großmengen abzunehmen, unsere Logistik aufzubauen und zu verbessern. Die Logistik ist gut, aber gerade für Großmengen sie noch zu verbessern. Es gibt ganz viele unterschiedliche kreative Möglichkeiten. Es gab zum Beispiel in der Weihnachtszeit diesen umgekehrten Adventskalender. Das heißt, da haben viele Firmen oder auch Kindergärten oder Schulklassen, Privatpersonen mitgemacht und haben 24 Tage haltbare Lebensmittel in eine Kiste gepackt und haben sie dann hinterher zu den Tafeln gebracht. Das führte dazu, dass Tafeln tatsächlich gesagt haben, wie viel mehr Lebensmittel eingegangen sind und gleichzeitig auch die Menschen in Kontakt gekommen sind mit Tafeln, die sie vielleicht vorher gar nicht kannten. Also für uns ist ja wichtig, dass wir auf der einen Seite Lebensmittelüberflüsse abbauen und auf der anderen Seite Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, unterstützen. Diese Dualität leben wir weiter, aber merken in der jetzigen Notlage, dass es auch wichtig ist, gerade den Menschen, die in schwierigen, prekären Lebenssituationen sind, mit Lebensmitteln zu unterstützen. Und da sind wir sehr kreativ, was die Lebensmittelakquise betrifft. Und da sind die Tafeln wirklich unglaublich kreativ.
Ja, Ihnen wird ja sicherlich auch immer wieder der Vorwurf zugetragen, dass die Tafeln Teil einer Armutsökonomie sind, aber eben Armut nicht selbst bekämpfen. Ehrlicherweise gebe ich jetzt hier mal eine Wertung ab, finde ich den Vorwurf sehr absurd. Aber was entgegnen Sie Menschen auf der Straße, die Ihnen diesen Vorwurf entgegenbringen?
Also ich habe früher sehr emotional reagiert und habe dann die Tafeln verteidigt und inzwischen lächle ich da müde, weil ich immer denke, dass sich Gesellschaft und Politik Armut leisten. Also wir müssen uns jetzt nur mal das Bürgergeld angucken. Da gibt es ja Diskussionen über die Höhe und Sanktionierung und was weiß ich, wo ich immer denke, was für eine fadenscheinige, zynische Diskussion. Ich dann auch höre, zum Beispiel Bürgergeld zu den unteren Lohngruppen, ist der Abstand nicht hoch genug? Da muss ich fragen, mit was vergleichen wir das? Vielleicht vergleichen wir mal die niederen Lohngruppen mit den mittleren Einkommensgruppen und stellen fest, dass vielleicht die niederen Lohngruppen einfach viel zu gering bezahlt werden und der jetzige Mindestlohn auch noch nicht mal ausreicht, um bei Weitem das abzudecken, was notwendig ist. Und wenn dieser Vorwurf an die Tafeln kommt, würde ich erstmal sagen, Leute, da engagieren sich 60.000 andere Menschen für Mitbürgerinnen und Mitbürger. Da retten wir Lebensmittel, Ressourcen, die wir sonst wegschmeißen würden. Und wir halten zum Dritten der Gesellschaft den Spiegel vor, was schiefläuft. Und dann ist die Frage, wer ist jetzt der, den wir kritisieren? Die, die uns den Spiegel vorhalten und die, die uns unseren Überfluss nochmal bewusst machen und gleichzeitig den Mangel. Oder eine Politik, die wegschaut, die ignoriert, die nicht nach Bedarfen geht, sondern oftmals parteipolitisch reagiert. Oder eben halt auch wir als Gesellschaft, die höchste Zahl der Lebensmittelverschwender sind Privathaushalte. Und ich finde, man macht sich das immer sehr einfach, wenn man die in den Fokus nimmt, die solche Sachen aufs Trapez führen und die sich da auch engagieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, aus fast jetzt oder jetzt in diesem Jahr 30 Jahre Tafel seine Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, dass unsere Sozialpolitik definitiv verändert werden muss. Wir sprechen von einer notwendigen sozialen Zeitenwende, die bedarfsgerecht sein muss. Das ist kein Zeit für parteipolitisches Wahlkampfgeplänkel, sondern geht es wirklich um Menschen. Wir haben Sorge, dass wir Menschen verlieren. Wir haben auch Sorge, dass Menschen keine Lust mehr haben auf Demokratie, weil sie einfach nicht gehört werden. Und ich glaube, in all diesen Diskussionen um Klima, sollten wir uns an unsere eigene Nase fassen, was wir mit unseren eigenen Ressourcen machen. Wenn ich sehe, wie Menschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum umgehen, ich kenne Menschen, die mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Lebensmittel wegschmeißen, weil sie glauben, sie würden sterben, wenn sie es am nächsten Tag essen würden. Das sind studierte Menschen, die das tun. Dann muss ich mir die Frage stellen, ob wir immer nur Probleme externalisieren und auf andere schieben oder uns mal selber an die eigene Nase fassen. Und deswegen ist es so, dass ich heute mich nicht mehr emotional rechtfertige, warum ich das mache, was ich mache oder was wir als Tafel machen, sondern müde mit den Schultern zucke und sage, ja, wir machen immerhin was, und weisen, indem dass wir etwas tun, auch Gesellschaft und Politik auf Missstände hin. Und solange es da keine Änderung gibt, wird es auch weiter Tafeln geben und werden wir weiter immer wieder der Politik und der Gesellschaft deutlich machen, schmerzhaft deutlich machen, wie schwierig es ist, eine ganze Gruppe von Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, in der Regel großflächig zu ignorieren. Ich sage das so, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was da gerade passiert, nicht dazu beiträgt, Menschen wirklich aus Armut rauszubringen. Das reicht einfach alles nicht. Das ist meine persönliche Meinung.
Was ja immer ein großer Zwiespalt ist in meinen Augen, ist die Frage, wofür ist der Staat eigentlich zuständig und was muss und soll Zivilgesellschaft machen? Und gerade in Ihrem Fall ist es besonders spannend in meinen Augen, weil auf der einen Seite hier ja wirklich sozialstaatliche Aufgaben von Ihnen übernommen werden, die Menschen eben auch mit Grundnahrungsmitteln, also mit existenziellen Gütern zu versorgen. Auf der anderen Seite ist natürlich noch der Punkt wichtig, dass hier wirklich auch Lebensmittel gerettet werden. Und was ich mich deswegen immer wieder frage, ist den Stellenwert, den die Tafeln in dem Sozialstaat haben. Sie sind irgendwo nicht so richtig Teil der Daseinsvorsorge. Ohne sie geht es aber auch nicht. Also schon irgendwie auch eine entscheidende Aufgabe, die Sie haben. Wo sehen Sie sich denn in dem Sozialstaatsgefüge?
Also ich finde, dass die Tafeln eins richtig machen, dass sie die Problematik öffentlich machen und ins Bewusstsein der Gesellschaft bringen. Man muss sich aber die Zahlen mal angucken. Also 13,8 Millionen Menschen sind von Armut bedroht oder betroffen und wir unterstützen um die 2 Millionen Menschen. Das heißt also, das ist so etwas mehr als 10% werden von den Tafeln unterstützt. Ich glaube, wir sehen auf der einen Seite die Gefahr, und das ist, haben wir bei den Geflüchteten gerade noch mal sehr deutlich erlebt, dass Behörden dann Menschen zu den Tafeln schicken, solange sie nicht im Geldbezug sind und sagen, die Ersthilfe geschieht über die Tafeln. Da wehren wir uns massiv. Und wir sagen ganz deutlich, der Versorgungsauftrag liegt beim Staat. Und wir als Tafeln können nur unterstützen und finanziell entlasten. Und das ist die Grundtendenz, die wir als Tafeln von Anfang an vertreten haben, dass wir gesagt haben, wir wollen Menschen finanziell entlasten mit dem, was übrig ist an anderen Stellen, einwandfreie Lebensmittel. Und was ein bisschen gerade kippt, das ist so, dass uns die eine oder andere Stelle einpreist und das wollen wir nicht, das machen wir auch öffentlich. Das ändert aber nichts daran, in dieser Gleichzeitigkeit, dass wir uns diesen Diskussionen stellen, aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, was wir nicht sind. Und das muss man immer wieder deutlich machen. Und das werfe ich den einen vor, so ein bisschen die uns einpreisen, und den anderen vor, die das kritisieren, weil ich sage, was ist denn die Konsequenz, Hilfe einzustellen, diese Lebensmittel wegzuwerfen beziehungsweise Menschen nicht mehr zu helfen? Dann kommt sehr schnell die Diskussion, Tafelstreik, die Menschen machen einen Marsch auf Berlin, und wo ich sage, also Armut individualisiert, die ganze Armutsszene ist sehr heterogen, das ist sehr unterschiedlich und das hilft den Menschen nicht. Also wir versuchen mit unserer politischen Aussage und unserer politischen Lobbyarbeit auf Missstände hinzuweisen, aber ganz klar nochmal deutlich zu machen, wir lassen es weder von der einen noch der anderen Seite einpreisen, sondern wir sagen, es gibt auf der einen Seite zu viel. Da kann man jetzt vieles rauslesen. Es gibt vielleicht auch zu viel bei zu wenigen. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die zu wenig haben und denen die Beteiligung unserer Gesellschaft vorenthalten wird. Und da muss Gesellschaft umdenken. Und deshalb braucht es unserer Meinung nach die soziale Zeitenwende. Da gibt es viele Dinge. Also Umverteilung und was auch immer, über was man diskutieren kann. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns da ehrlich mit diesen Themen auseinandersetzen und nicht aus ideologischen Gründen Lösungen verweigern.
Was für uns in den letzten Monaten auch spannend war, war die Diskussion um die 300 € Energiepreispauschale. Für die vielen, vielen Menschen im Land, für die das wirklich existenziell ist, waren das erstmal Tropfen oder Tröpfchen auf den heißen Stein. Aber es gibt und gab natürlich auch schon die Menschen, für die 300 € eben nicht nötig sind und die uns auch gefragt haben, was kann ich eigentlich tun, wenn ich das Geld spenden will? Ich brauche es nicht selber. Dann haben wir viele dieser Menschen auch zu den Tafeln geschickt und haben gesagt, da ist auf jeden Fall in unseren Augen immer genug Bedarf. Da können Sie gerne hinspenden. Und jetzt denke ich und hoffe ich, dass es auch viele getan haben. Was ist denn sonst in Ihren Augen noch eine richtige und wichtige Unterstützung, die Sie als Tafeln bekommen wollen und aber auch bekommen sollten in den nächsten Monaten und Jahren, um weiter arbeitsfähig und unterstützungsfähig zu bleiben?
Also erstmal vielen Dank auch für diese Hinweise. Haben wir unseren Spenderinnen und Spendern auch immer empfohlen, diese Energiekostenpauschale zu spenden. Das zeigt auch noch mal ein bisschen den Missstand. Wir haben gesagt, es wäre besser gewesen, den wirklich Betroffenen 600 oder 800 € zu geben und denen, die es nicht brauchen, es nicht zu geben. Das ist jetzt eine andere Debatte. Ich empfehle immer, wenn Menschen den Tafeln helfen wollen, dass sie vor allen Dingen bei ihrer örtlichen Tafel anrufen, E-Mails schreiben, nachfragen, was braucht ihr? Es gibt Tafeln, die brauchen Lebensmittel. Es gibt Tafeln, die brauchen ehrenamtliche Unterstützung, also Zeitspenden. Und es gibt Tafeln, die brauchen finanzielle Unterstützung, um ihre Arbeit leisten zu können. Und es macht immer Sinn, nachzufragen und Kontakt aufzunehmen, um rauszufinden, was ist jetzt die Hilfe. Es ist immer ärgerlich, wenn man helfen will und trifft nicht das, was gerade gebraucht wird. Und deshalb empfehle ich immer sehr, dass man Kontakt aufnimmt, nachfragt. Und dass man, wenn man, das ist so ein bisschen meine Devise, wenn man keine Zeit hat, sollte man spenden. Und wenn man Zeit hat, sollte man mit Organisationen sprechen, die Ehrenamtliche brauchen. Das ist nicht nur die Tafeln. Ich möchte jetzt auch niemanden von den Tafeln weglocken. Natürlich freue ich mich, wenn viele Leute zu den Tafeln kommen und helfen. aber auch Hospizbewegungen oder also Sitzwachen in Hospizen oder Vorleseclubs in Schulen oder auch beim DLRG, beim Roten Kreuz, überall braucht es Ehrenamtliche. Und unsere Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn sich Menschen auch für andere engagieren. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass also man kann immer was machen. Also entweder gibt man etwas von Dingen wie Geld oder sammelt Lebensmittel oder man spendet Zeit. Also das wäre ein Wunsch. Und was wir als Tafeln brauchen, das ist mir auch nochmal wichtig, ist, dass wir auch da die Bundesregierung sehr in die Pflicht nehmen. Also A, armutsbedrohten Menschen Hilfe, bedarfsgerechte Hilfe zukommen zu lassen und den Tafeln zu helfen, indem man zum Beispiel auch ein deutsches Lebensmittelrettungsgesetz auf den Weg bringt, steuerliche Anreize für Unternehmen, dass man Ernährungsbildung an den Schulen weiter ausbaut, dass man die Dokumentation und die Abgabe von Lebensmitteln vereinfacht, also ein Gesetz macht, dass die Lebensmittelüberschüsse, die bisher immer noch weggeschmissen werden, in Deutschland reden wir von 11 Millionen Tonnen, Tafeln retten gerade mal 265.000 Tonnen, dass man auch gesetzliche Vorgaben entwickelt, mit den Tafeln zusammen, mit den Unternehmen zusammen, um klarzumachen, dass Lebensmittelspenden möglich sind. Ich persönlich, und das will ich auch an der Stelle anmerken, bin jetzt bei dieser ganzen Containergeschichte jetzt nicht so begeistert, weil ich immer denke, es gibt andere Möglichkeiten, diese essbaren Lebensmittel zu nutzen, bevor sie in einen Mülleimer landen. Da gibt es viele Organisationen, die sich engagieren, wie auch die Tafeln. Also deshalb finde ich solche rechtlichen Geschichten, da schlagen mir mehrere oder zwei Seelen in meiner Brust, wo ich mir denke, es wäre viel besser, die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick zu nehmen, als nur jetzt das Ende. Bei allen Diskussionen, die es da auch gibt, also ich bin jetzt nicht gegen eine Strafbefreiung an solchen Stellen, wo Containern möglich ist, weil die Mülltonnen offen sind und der Zugang dazu auch geöffnet ist. Aber ich glaube, es macht viel mehr Sinn, die gesamte Wertschöpfungskette in den Sinn zu nehmen. Und das sind so Themen für die Zukunft, wo wir als Tafeln sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern uns Unterstützung, von Unternehmen Unterstützung erhoffen und erwarten, aber eben halt auch vom Staat, was so zum Beispiel eine gesetzliche Regelung zur Abgabe von Lebensmitteln betrifft.
Und die Wertschöpfungskette in den Blick zu nehmen, wäre natürlich aus Klimagründen, aber vor allem auch aus sozialen Gründen super sinnvoll. Andererseits, ehrlicherweise, finde ich es schon auch absurd, wenn was irgendwo in einem Container landet, die Menschen dann zu bestrafen, die das rausholen. Also da muss schon was passieren, aber ich sehe natürlich ihre zwei Seelen oder ich spüre die auch. Was natürlich ein spannendes Thema ist, auch wir als VDK sind natürlich vom Ehrenamt abhängig. Wir wurden von Ehrenamtlichen gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg und sind bis heute darauf angewiesen, dass sich Menschen für uns und bei uns und mit uns engagieren. Und eine Herausforderung, die wir aber natürlich schon auch haben, ist, dass gerade während der Corona-Pandemie und jetzt auch danach, es schon schwierig ist, die Ehrenamtlichen wieder und weiter zu motivieren, dass es natürlich auch generell schwieriger wird, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen und dass wir uns als VDK da natürlich auch schon neue Konzepte einfallen lassen müssen, eben zum Beispiel, dass es nicht nur ein Engagement für 4 Jahre gibt, sondern eben vielleicht auch für kürzere Zeiten in Projekten und so weiter. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie viele Ehrenamtlichen verloren in der Pandemie und müssen jetzt eben auch schauen, wie sie die Menschen wiedergewinnen oder neue Menschen gewinnen?
Also ich möchte erstmal eine Lanze für im VDK brechen. Mein Schwiegervater engagiert sich da. Und wenn ich dem zuhöre, bin ich immer beeindruckt, was der da leistet. Also der berät Menschen, das finde ich großartig. Also da passiert ja ganz viel, was wir als Bürgerinnen und Bürger gar nicht wahrnehmen. Also man müsste jedem dieser Menschen so einen Orden umhängen. Und ich finde das toll, wenn der so auch berichtet, was er tut. Wir sehen das mit den veränderten Zeiten genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich glaube, es gibt bei den Tafeln Menschen, die helfen einmal im Jahr. Und zwar machen die einen Weihnachtsmarktstand für die Tafeln, sind aber verlässlich jedes Jahr am Start. Es gibt Menschen, die machen das jeden Tag bei den Tafeln, manchmal wöchentlich. Es gibt Leute, die sagen, ich mache das dann in Ferien oder Urlaubszeiten. Ich glaube, wir als Organisation müssen lernen, dass wir Ermöglicherinnen sind. Ich glaube, dass wir nicht nur vorgeben müssen, was wir brauchen, sondern ich glaube, es ist wichtig, Dinge zu ermöglichen, dass man Menschen auch die Scheu nimmt. dass man auch mit Unternehmen zusammenarbeitet und auch mit denen spricht, was gibt es für Möglichkeiten, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht erst nach dem Arbeitsleben, sondern im Arbeitsleben sich schon engagieren. Es gibt da Unternehmen, die sagen, wenn du nachweisen kannst, dass du eine bestimmte Anzahl von Stunden machst, unterstützen wir das Projekt mit 500 Euro im Jahr oder mit 1.000 Euro im Jahr. Also auch da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass Organisationen umdenken müssen und sollten, um auch jüngeren Menschen oder Menschen in Arbeit, in Familie Ehrenamt zu ermöglichen und auch mit technischer Ausstattung bis hin zu, wir zahlen die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr, wenn Leute sich an ihre Einsatzorte bewegen oder auch die Dankeskultur im Ehrenamt nochmal zu überlegen, was mache ich denn dann auch für meine Ehrenamtlichen? Ich merke auch so Dankesfeste oder Einladungen ins Theater oder eben halt andere Dinge. Da gibt es ganz viele Dinge und Möglichkeiten, Menschen zu gewinnen. Es gibt ja auch Ehrenamtsagenturen. Und gleichzeitig merke ich bei den Tafeln, dass es immer wichtig ist, die Menschen persönlich anzusprechen, Schnuppertage zu machen. Wir gehen auch in Schulen, wir gehen in Kindergärten schon, sprechen mit den Eltern oder die Kinder machen Projekte zum Erntedank. Also sehr früh mit Organisationen wie uns in Kontakt zu bringen, um auch die Scheu zu nehmen, sich zu engagieren. Und wir haben auch eine Tafeljugend, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wo junge Menschen trotz Studium und Beruf oder was auch immer sich engagieren. Und von denen lernen wir, die kann man einbinden in Vorstandsarbeit und die kann man einbinden in Verantwortungsposten, um auch deren Bedarfe oder Wünsche auch nochmal viel mehr ernst zu nehmen und nicht erst dafür zu sorgen, dass man sich 20 Jahre engagiert, bevor man in einem Vorstand ist. Da ist vieles im Umbruch, aber wir haben da sehr gute Erfahrungen und merken, dass viele Menschen sich dann auch motivieren lassen, mal reinzuschnuppern. Und von 10, die reinschnuppern, wenn da 2 übrig bleiben, ist das doch super.
Also auf jeden Fall ist die Tafeljugend etwas, was wir mitnehmen für eine mögliche VDK-Jugend, die es vielleicht irgendwann gibt. Die Anregung nehme ich doch gerne auf. Ja, wir haben immer am Ende des Podcasts, lieber Herr Brühl, eine Rubrik, wo ich Ihnen Satzanfang vorgebe und Sie den Satz beenden. Manche Ihrer vorherigen Vorgängerinnen und Vorgänger als Gäste haben das natürlich sehr ausgedehnt und haben sehr viele Kommata benutzt, ist alles erlaubt. Aber ein Satz wäre super. Gut, dann starte ich mal. Ohne die Tafel würde ich
Langeweile haben.
Ein starker Sozialstaat sollte
die Grundvoraussetzung jeder Gesellschaft sein.
Solidarität war schon immer
unabdingbar für jede Gesellschaft.
Unsere Ehrenamtlichen sind
der größte Schatz, den wir haben.
In Zukunft wird Armut in Deutschland
immer noch ein Thema sein, was wir bearbeiten müssen.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe natürlich auch noch 2 Abschlussfragen, ohne die ich Sie auf keinen Fall gehen lassen kann. Wir sind ja ein politischer Verband und beschäftigen uns tagtäglich mit sozialpolitischen und gesellschaftlichen Themen im VDK. Und natürlich ist auch die Bekämpfung der Armut ein ganz wesentliches Ziel unseres Verbandes. Und dabei geht es natürlich viel um Altersarmut, um Kinderarmut. Wir sind auch sehr engagiert im Bündnis für Kindergrundsicherung beispielsweise. Und deswegen kann ich Sie natürlich jetzt nicht gehen lassen, ohne auch Sie nach den wichtigen politischen Wünschen und Zielen zu fragen, die Sie sich vorgenommen haben, für die Sie eintreten wollen in den nächsten Monaten und Jahren und die Ziele, die Ihrer Meinung nach jetzt wirklich auch von der Ampelkoalition erreicht werden sollten.
Also das sind meine Positionen sind da sehr deutlich. Ich glaube, es geht um bedarfsgerechte Leistungen für Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Es geht um das Thema Teilhabe, gerade auch in Familien, die von Armut bedroht oder betroffen sind, dass Kinder die Chance haben, wie andere Kinder auch an Bildung teilzunehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir ermöglichen Teilzeit, dass wir die Thematik Frauen und Beruf, Familie und Beruf auf dem Schirm haben und dass Bildung auch nicht nur abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren, der Politik sehr deutlich auf die Füße treten und uns auch nicht von Wahlkampfthemen und Wahlkampfzeiten immer wieder ablenken lassen. Und da würde ich das Bürgergeld jetzt zum Schluss auch nochmal benennen. Ich halte das Bürgergeld in der jetzigen Form für deutlich zu niedrig. Ich glaube, dass das Bürgergeld erhöht werden muss, bedarfsgerecht. Und ich glaube, dass die Niedriglohngruppen auch erhöht werden müssen und dass dieses Ausspielen von Armut gegen Armut oder von denen, die viel zu wenig haben und von denen, die noch weniger haben, aufhören muss. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine sozial gerechte Gesellschaft anstreben, bei dem der Einzelne zählt und nicht das, was er an Einkommen hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir diese Menschen auch weiter in unserer Gesellschaft behalten. Mich erschreckt sehr deutlich die Wahlbeteiligung in diesem Sektor. Und ich glaube, dass wir alle uns vor Augen führen müssen, dass soziale Ungerechtigkeit zu einer Spaltung einer Gesellschaft führen kann. Und da muss man sehr deutlich aufpassen.
Sehr wahre und weise Worte, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Jetzt sind wir fast am Ende, aber eine letzte Frage möchte ich Ihnen natürlich noch stellen. Ich wurde auch immer wieder gefragt als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung oder auch jetzt als VdK-Präsidentin, was bräuchte es eigentlich, um euch abzuschaffen, um den Sozialverband VdK unnötig zu machen oder auch eine Behindertenbeauftragte? Und ich konnte da immer sagen, das wäre für mich eigentlich ganz großartig, wenn es uns nicht bräuchte, wenn unser Sozialstaat so gerecht wäre, dass es unsere Vertretung vor Gericht nicht bräuchte, die Menschen an ihre Reha-Leistungen, an ihre behinderungsbedingten Nachteilsausgleiche kämen, ihre Erwerbsminderungsrente bekämen und so weiter, wäre super, ist aber natürlich sehr unrealistisch. Jetzt ist bei den Tafeln ja wirklich diese doppelte Herausforderung. Auf der einen Seite wäre es gut, wenn es sie nicht bräuchte, wenn die Armut so bekämpft wäre im Land, dass es eben keine Tafeln bräuchte. Auf der anderen Seite bleibt der Punkt, dass wir ja wirklich deutlich zu viel an Lebensmitteln haben, die sonst weggeschmissen würden. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Sie frage, was passiert, wenn es in 50 Jahren keine Tafeln mehr braucht?
Also dann ist der Herr Jesus wieder da. Also ich bin ja auch Diakon, das würde ich dann so sagen. Dann ist das Paradies angebrochen. Ich glaube, dass es nicht so sein wird. Ich glaube, genau wie das für Menschen mit Behinderungen Fürsprecherinnen und Fürsprecher braucht, die auf die immer wieder schwierigen Rahmenbedingungen hinweisen, in vielerlei Hinsicht. Ich habe mal im Zivildienst in einem Bereich für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen gemacht und ich habe dadurch sehr deutlich gelernt, welche Würdigung es eigentlich braucht, diese Menschen auch im Blick zu haben, weil das einfach Menschen sind. So ist es bei Tafelmenschen genauso. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir viel mehr mit diesen Themen noch mehr in die Gesellschaft müssen. Ich glaube, dass es noch wichtiger ist, dass wir sagen, ob jemand dick, dünn, blond, Frau, Mann, trans, mit Behinderung, ohne Behinderung, Tafelmensch, dass wir daran arbeiten, dass diese Gesellschaft nicht mehr über diese Unterschiede oder Besonderheiten definiert, sondern über das, was menschlich ist. Und wenn wir keine Lebensmittel mehr hätten als Tafeln und wenn wir keine Lebensmittel mehr ausgeben könnten, dann wären wir vielleicht Orte der Begegnung, wo man Schach spielt, wie es an vielen Tafeln ja auch schon möglich ist, wo man zum Kaffee trinken zusammenkommt, weil man vielleicht das Thema Einsamkeit auf dem Schirm hat, wo man sich wirklich miteinander zusammensetzt, um als alleinstehende Rentnerin mit anderen zu treffen und Zeit zu verbringen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass es VdK die Tafeln gibt, um das Bewusstsein unserer Gesellschaft sehr deutlich zu schärfen für die Menschen, die in irgendeiner Weise immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft respektiert und akzeptiert werden. Und nochmal, wenn es das alles nicht mehr braucht und wenn es das alles nicht mehr gibt, ich glaube, dann ist das Paradies angebrochen. Dann werden Waffen schweigen, dann werden Frauen, Männer oder andere sich andersgeschlechtlich definierende Menschen nicht mehr an irgendwelchen Unterschieden definiert. Das ist eine Sehnsucht. Und solange, und das wird, glaube ich, so bleiben, solange werden wir unsere Arbeit machen und werden nerven, werden den Spiegel vorhalten und werden Leuten auf die Füße stehen. Und ich freue mich, und ich sage das nicht, weil wir jetzt hier zusammensitzen, auch sehr darüber, dass der VdK sehr deutliche Stimme erhebt. Uns hilft das, wenn wir in einer starken Gemeinschaft mit vielen engagierten Verbänden an unserer Stelle diese Gesellschaft immer wieder aufrütteln. Und deshalb auch als Tafelvorsitzender möchte ich mich da beim VdK bedanken. Also wir machen da vieles zusammen und ich finde das großartig. Das ist wirklich toll und ich glaube, sowas braucht es und solches Engagement wird unsere Gesellschaft leider noch eine Weile brauchen.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Wir beide werden zwar nicht dafür sorgen, dass das Paradies auf Erden kommt, aber wir können gemeinsam mit unseren engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen dafür sorgen, dass ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit herrscht. Das ist ja auch schon sehr, sehr viel wert. Und ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Ihren Einsatz, Ihr Engagement. Und ich bin sicher, dass wir noch viele Kooperationsmöglichkeiten haben werden, die Menschen im Land etwas mehr unterstützen und versorgen und ja, wie gesagt, vielleicht im besten Fall für ein bisschen mehr Gerechtigkeit sorgen. Danke, Herr Brühl.
Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dieses Mal möchte ich am Ende meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Schon seit einigen Monaten fordert der Sozialverband VdK, dass endlich die Mehrwertsteuer auf frisches Obst, Gemüse und auf Hülsenfrüchte gestrichen wird. Jetzt hat auch der Minister für Landwirtschaft, Cem Özdemir, diese Forderung aufgenommen und denkt laut darüber nach, wie frisches Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte für die Menschen günstiger werden könnten. Natürlich ist eine der großen Herausforderungen, dass die Mehrwertsteuerstreichung dann auch an die Endverbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden müsste. Aber da vertraue ich doch ganz auf die Klugheit unserer Bundesregierung und hoffe sehr, dass diese Diskussion nicht nur Fahrt aufnimmt, sondern irgendwann zu einem guten Ergebnis führt. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es auch beim nächsten Mal wieder heißt, in guter Gesellschaft. Also, abonnieren nicht vergessen. Ciao und bis zur nächsten Folge.